Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge deines neuen KI-Lieblingspodcasts. Hallo Barbara.
Hallo Jochen.
Da bist du wieder. Also da sind wir wieder natürlich.
Da sind wir wieder. Aber ich bin auch wieder in Deutschland, ja.
Genau, entschuldigt bitte, dass ihr etwas länger auf eine neue Ausgabe unseres netten KI-Talks warten musstet. Barbara ist einfach ins Valley verschwunden.
Zum dritten Mal in Folge ist sie ins Valley verschwunden, schon wieder. Und dann hatte sie es diesmal geschafft, weil sie über den Super Bowl verschwunden war, was dazu führte, dass alle möglichen Hotels in San Francisco zu Unsummen oder komplett ausgebucht waren. Und dann hat sie es auch noch geschafft, ein Hotelzimmer zu bekommen, dessen Wi-Fi ungefähr so schlecht ist wie das Deutsche in der Deutschen Bahn. Weswegen eine Podcast-Aufnahme direkt aus San Francisco einfach nicht möglich war.
Ja, also DB Wi-Fi on ICE, ich hätte jetzt beinahe ICE gesagt, da muss man aber aufpassen, das wird in den USA schnell falsch.
Das ist jetzt ganz das falsche Thema.
Ganz falsches Thema. Im Silicon Valley, grandios. Ich bin ein kleines bisschen neidisch. Wie man sieht, habe ich mich zu Ehren von Barbara extra in meine San Francisco-Kluft geschmissen, die ich auch bei meinen zahlreichen Ausflügen, nicht ins Valley, aber zumindest in die San Francisco-er Tech-Szene mir erworben habe. Giants-Mütze für alle, die es nicht sehen können, sondern nur hören, und San Francisco-Hoodie habe ich an. Ich bin ein bisschen neidisch deswegen, weil ich traue mich nicht so. Also so die lieben, freundlichen Data-Scientists wie Barbara, die lassen sie ja in Ruhe, aber irgendwelche bösen Journalisten, die womöglich auch mal was gegen Donald gesagt haben, da bin ich jetzt mittlerweile paranoid, da habe ich Angst, dass ich irgendwie gekidnappt und in irgendwelche dunklen Zellen gesteckt werde und dann erst wieder nach 2 Wochen nach Hause fliegen darf, lasse ich im Moment.
Kann ich völlig nachvollziehen. Ich kann es völlig nachvollziehen. Ich darf aber nun mal großartige Kunden da betreuen und dann fliegt man da halt gerne auch vorne hin für diverse Meetings und Geschichten vor Ort. Einfach nochmal für deren Veranstaltungen auch, insbesondere wenn die öffentliche Sachen machen, dann ist das natürlich einfach nochmal sehr, sehr cool. Es hat eine Side Note, das kann ich nicht bestreiten. Auch wenn man dann selber vor Ort ist, ist alles relativ normal, und auch, wie gesagt, sehr cool, weil es natürlich, sind wir ehrlich, die US-Szene ist einfach uns 150.000 Schritte voraus, und wenn man da am Projekt mitbauen darf, ist das einfach nochmal ein anderer Einblick und ein anderer Move einfach auch. Das ist sehr, sehr cool. Ich meine, hier, Klein Barbara wird extra ins Valley eingeflogen, der Beigeschmack ist da. Das war früher definitiv anders, wo es eigentlich nur eine große Vorfreude war und irgendwie cool war. Das hat sich sehr geändert, das muss man schon realistisch sehen.
Ich mache jetzt den klischeehaften Onkel. Also gibt's glaube ich in jeder Familie so klischeehaft, wenn du in die USA fliegst, irgendwer taucht aus irgendeinem Loch auf und sagt: Bring mir bitte Schokoriegel X, Turnschuh Y oder weiß der Geier was mit. Liebe Baba, bring mir bitte eine Hot Sauce von Äquator Coffee mit. Ich weiß keine Ahnung. Weißt du, kennst du Äquator Coffee, die Kette?
Ja, ich kenne das.
War ich, wie es letztes Mal dort war, in Sausalito jeden Morgen gefrühstückt und ich mag normalerweise keine Hot Sauce, aber dieses Ding hat irgendwie so ein richtig geiles Level, das gerade so scharf ist, dass es nicht wehtut. Und ich hatte mir eine Flasche davon gekauft und wollte sie mitnehmen und habe sie dann im Hotelzimmerkühlschrank stehen lassen. Freundliche Grüße an Marriott an dieser Stelle. Genau. Also wenn du das nächste Mal hinfliegst.
Kommt auf die Shoppingliste fürs nächste Mal im Mai.
Ich war leider nicht im Valley, dafür wird man aber ab dem 1.3. von mir was ganz Neues hören. Für diejenigen von euch, die im Handel unterwegs sind, es gibt zukünftig eine Medienmarke von mir, The Bybeat, zu finden unter thebybeat.com, wie kann es auch anders sein, Newsletter, Podcast, wird auch immer mal wieder um KI gehen, aber nicht nur, sondern es geht um Praxis für den digitalen Handel. So viel, genug Eigenwerbung an dieser Stelle. Es sind ja schließlich auch noch spannende Sachen passiert.
Definitiv.
Auch wenn das Thema schon so eine ganze Weile läuft, da ich hier so fett mit Gründung und weiß der Geier was beschäftigt war, muss ich ganz ehrlich gestehen, bin ich auch nicht so richtig tief eingestiegen. Und zwar das Thema Moldbook oder Cloudbot, Cloud Moldbook, bla. Ich müsste googeln, wie das
ich kann's aufklären. Aktuell heißt. Die Multi-Agenten-Orchestrierung heißt aktuell OpenClaw nach diversen Iterationen auf dem Namen. Die Plattform, die wiederum jemand anders gebaut hat, wo die Agenten sich austauschen sollten oder sollen, ist Moldbook. Und das sind so, und dann haben wir eben noch den Developer dahinter, Peter Steinberger, der dann eben das ganze OpenClaw gebaut hat.
Genau, ich habe gerade eben verzweifelt versucht zu überlegen, wie er heißt. Meine
Peter.
Eselsbrücke
das ist der
war,
Peter.
Er heißt, genau, Peter, meine Eselsbrücke war, er heißt fast wie unser Bundespräsident. Und die ist natürlich voll in die Binsen gegangen, die Eselsbrücke, weil ich jetzt die ganze Zeit Steinmeier, nicht Steinberger sagen will. Also von
ja,
dem her
gut,
gesehen.
Das ist also, das üben wir dann nochmal, dann nennen wir ihn vielleicht doch in der Einfachheit halber, lieber Peter, tut uns ja leid, wir kürzen dich jetzt ab, damit der Jochen nicht so verwirrt ist. Deswegen bist du jetzt nur der Peter.
So wie der Geißen-Peter, der Claude-Peter.
Ja, genau, so ungefähr.
Claude-Bot-Peter. Ach, ey, ich krieg's nicht mehr hier. Die 20.000 verschiedene
Einatmen,
Namen.
Ausatmen, nicht das, keine Sidequests.
Barbara, vielleicht ganz kurz, was ist das überhaupt? Also was hat der da auf die Menschheit losgelassen?
Okay, also was hat Peter Steinberger da auf die Menschheit losgelassen? Das, was den Namen aktuell trägt, ist sogenannt Open Claw. Open Claw ist nichts anderes als eine, ich nenne es jetzt mal Multi-Agenten-Orchestrierung. Und er hat das Ganze eben so gebaut, dass sie auch wirklich das, was die Agenten auch wirklich tun sollen, also nicht nur irgendwas Hutter analysieren, sondern wirklich Tasks ausführt, also wirklich executed. Das ist übrigens gar nicht so neu. Das gab es davor schon ein paar Mal mehr. Aber Open Claw war, ist es ziemlich viral gegangen und angesichts der Mächtigkeit der aktuellen Modelle kann es eben sehr, sehr viel mehr als das, was die Sachen davor konnten. Das ist am Ende des Tages das, was da dahinter steckt.
Ja, okay. Du, das ist noch ein bisschen abstrakt. Was genau ist es? Das ist ein Open-Source-Archiv?
Das ist ein Open-Source-GitHub-Repo, wo alles quasi drin organisiert und sonst irgendwas wird.
Genau, und deswegen wird es dann ja auch heikel. Da gibt es ein Installer-Package dazu und ich kann das dann beispielsweise auf meinen Mac Mini installieren und habe dann quasi lokal ein Multi-Agenten-Orchestrierer an der Backe, mit dem ich auf meinem Mac Mini nein, tut das nicht.
Du kannst es auf alles Mögliche, du kannst es auf deinem Mac Mini, du kannst es auf deinem, hoffentlich nicht auf deinem eigenen Rechner, du kannst es auf einem alten Handy installieren. Und das ist halt natürlich quasi, das kann on-prem auf eigenen Hardware-Devices installiert werden. Du kannst es theoretisch auch auf einer Partition von einer virtuellen Maschine oder sonst irgendwas laufen lassen. Achtung, hier schon mal das Ding, das ist ohne jegliche Sicherheitsmechanismen gedacht und gebaut. Und genau das führt dann auch dementsprechend zu A, den überragenden Fähigkeiten und B, zu den dementsprechenden Risiken.
Ja, da kommen wir dann auch schon zu meiner ersten Frage. Wie sortiert man denn diesen Vorgang ein, den Steinberger da gemacht hat? Also ich bin über Leute gestolpert, die das ganz unterschiedlich einordnen. Die einen finden das unglaublich genial und unglaublich toll. Ich habe andere gesehen, die ihn mit Nobel verglichen haben, so mit der Erfindung des Dynamits. Es hat zumindest keiner Parallelen zur Atombombe gezogen, aber vielleicht findet sich da irgendwo in den Weiten des Netzes auch noch jemand, der so einen Vergleich gezogen hat, weil er halt also, so einen Agenten ohne jegliche Sicherheitsmechanismen losgelassen hat und dann kam ja noch dieses Social Network in Anführungszeichen dazu, wo anscheinend irgendwelche Agenten jetzt Rogue in der Gegend
umeinander
wandern.
Ja, also jetzt müssen wir mal alle so ein bisschen auseinanderhalten. Also erstens, und das ist vielleicht das, was in dieser ganzen Aktion ziemlich auch untergegangen ist, das ist aufgebaut auf einem von einem anderen Developer gebauten sogenannten Pi-Mono-Repo. Das ist der AI-Agent-Toolkit, das ist die Grundidee, die dahinter steckt, Open Claw. Also hat er das Rad jetzt komplett neu erfunden? Nein. Um Gottes Willen. Hat er etwas, was bereits existiert, weiterentwickelt? Ja. Und was er eben gemacht hat, und das ist halt am Ende des Tages, muss man das so betrachten. Das ist mega cool, was er gemacht hat. Der Typ weiß auch ziemlich genau, was er da tut und wie er es gemacht hat. Also definitiv kann man laut klatschen. Aber er hat halt wirklich jede Bremse, jedes Sicherheitsfeature, alles rausgenommen und das Ding voll hoch gepumpt, wie es nur geht. Stell dir vor, wir bringen ja hier öfters mal das Beispiel mit dem Auto und dem Formel-1-Wagen. So. Jetzt ist ja so ein Formel-1-Wagen als Profi, Formel-1-Fahrer, völlig fahrbar. Das Ding hat keinen Airbag, kein ABS-System, also alle möglichen quasi klassischen Sicherheitsfeatures, die wir jetzt theoretisch in so einem Auto irgendwie hätten. Also in irgendeinem Rallye-Wagen hast du ja all diese Sicherheitsfeatures nicht. Warum? Weil du willst ja eine Rallye fahren und nicht möglichst sicher von A nach B kommen. Und du bist Profi, der das fährt. Und das ist eben an der Stelle das, was quasi häufig da hinten untergegangen ist. Dass dieses, das Open Claw, du nimmst also wirklich quasi alles raus, was als Features existiert, knallst es durch und damit machst du halt deinen sicheren, hochfunktionablen Familienwagen, der dich von A nach B bringt, der aber teilweise vielleicht von mir aus aufwendig ist oder sonst was, in einen Formel-1-Wagen. Und weil du den Formel-1-Wagen auch noch quasi gratis im Internet runterladen kannst, kann jetzt theoretisch jeder Formel-1-Wagen fahren. Das ist ungefähr so ein Sicherheit, das ist ungefähr so eine gute Idee, wie das klingt. Wir fahren nämlich jetzt nicht alle auf normalen deutschen Straßen mitten in der Innenstadt mit einem Formel-1-Wagen durch die Gegend und betteln uns auch noch, wer schneller ankommt. Das ist die Idee, die dahinter steckt, die hinter Open Claw eben steht, ohne Sicherheitsfeatures, ohne alles. Und, jetzt klingt das ein bisschen dämlich, wenn du ein voller Profi bist, also irgendwie ein Deep Techie, dann wirst du schon mal wissen, dass du das auf einer, mindestens auf einer Virtual Machine oder auf einem separaten Device aufbringst. Dass du natürlich vorher alles Mögliche am Backup-Daten gezogen hast. Du hast im Zweifelsfall Sicherheitsfeatures nachgebaut. Du testest nur auf diesen Cases. Ja, lass mich so rum sagen, das ist ein bisschen untergegangen in diesem ganzen Hype und es ist viral gegangen bei den Vibe-Codern.
Okay. Ja, aber also ist er dann dafür zu kritisieren, in Anführungszeichen? Also ich meine, wenn man das Ding so zur Verfügung stellt, dass Hinz und Kunz es installieren kann und es ist nur gar keine Sicherheitsmechanismen mit dabei, ist keine Ahnung, ich weiß nicht. Also wenn ich jetzt wieder zu der Nummer mit dem Dynamit zurückgehe, ich würde jetzt keine Kiste Dynamit nehmen und die auf den Dorfplatz stellen.
Ja, also ich würde mal sagen, sollte man das nicht machen? Naja, sollte man nicht. Auf der anderen Seite gibt es momentan auch keine gute Begründung. Und das war jetzt auch nicht unbedingt, dass er jetzt sonderlich intransparent daran war, dass das Ding quasi alles, was es theoretisch sicher macht, rausgeballert hat. Also lass mich so rum sagen. Von einer Firma müsste man was anderes verwarten, von jemandem, der das an einem verlängerten Wochenende selber zusammengecodet hat. Ich weiß nicht, ob man da jetzt unbedingt sich als moralische Instanz aufschwingen muss und sagen muss, also er hätte da ja jetzt aber schon, also es ist jetzt ja nicht, dass Meta das released hat oder Google oder sonst irgendwas, sondern das war ein, ich habe da Bock drauf und baller das mal an einem verlängerten Wochenende runter Projekt. Und das landet dann halt auch auf GitHub. Und wenn wir uns angucken, wer früher auf GitHub rumhängt, hätte ich mir wahrscheinlich weniger Sorgen gemacht, wer alles auf GitHub rumhängt. Heute sieht die Welt ein bisschen anders aus. Und da ist immer so ein bisschen die Frage, wen nehme ich denn da jetzt in die Verantwortung? Und ich muss ganz ehrlich sagen, also auch beim ersten Release schon, da hieß es ja noch anders, da hieß es ja, glaube ich, am Anfang hieß es mal Mold, dann Claude, dann Mold, was auch immer. Das war schon einigermaßen auch klar formuliert, dass das da irgendwie for your own safety und bitte mit eigenem Hirn und Sachverstand, also so komplett, das war jetzt nicht irgendwie, dass es dargestellt worden ist, als wäre das mit allen üblichen Prod Sicherheitsfeatures versehen. Also deswegen, ich würde sagen, der Vergleich mit der Kiste Dynamit hinkt, weil am Ende des Tages ist es mehr so eine, hier ist die Bedienungsanleitung, die du Dynamit bauen kannst, das ist aber eine scheiß Idee, wenn du nicht weißt, was du tust. Also ich würde es eher in diese Kategorie.
Und er ist jetzt ja auch nicht hergegangen und hat es selber so groß beworben und gepusht.
Nee, also viral gegangen ist das Ding schon von alleine. Und es ist auch sicherlich von ihm kein Exploit eingebaut. Also so, das ist jetzt ja auch nicht so der Fall gewesen. Da kommen wir dann gleich zum Moldbook, da sieht die Welt ein bisschen anders aus. Aber da ist jetzt kein Exploit drin gewesen oder sonst, dass du sagst, okay, das war jetzt ein malicious intent oder sonst irgendwas. Das war halt einfach so ein ganz klassisches Wochenend-Side-Hustle. Geil, ich schau, was mal geht mit Claude Code, mit Codex. Was geben die Tools her? Ich baue auf einem alten Projekt von jemandem auf und einigen Contributors. Also das Pimono ist zwar ursprünglich von Mario Zechner hochgebaut, hat aber zwischenzeitlich 121 weitere Contributors. Also deswegen, das ist schon eine ganz klassische Open-Source-Weiterentwicklung gewesen. Wo ich jetzt nicht sagen würde, ja. Aber das ist vielleicht diese Side-Note, wir sind halt in einem sehr, sehr interessanten Zeitalter, wo jeder viel kann, aber nicht die wenigsten wissen, was sie tun. Das ist sonst halt jetzt bei Open Claw, glaube ich, sehr offensichtlich geworden und teilweise auch wieder nicht.
Okay. für diejenigen, die jetzt auf das Ding neugierig geworden sind und darüber nachdenken, sich das runterzuladen. Ich habe bisher die Finger davon gelassen. Also ich arbeite jetzt mittlerweile mit Claude Cowork beispielsweise öfter mal. Und wenn ich da einen Skill oder irgendwas drin habe, der fragt mich ja immer brav, ob er den Skill verwenden darf. Ich erlaube das dann auch nur immer einmal. Ich gebe keine Skills, keine Integration generisch frei. Ich will über jede Aktion, die er außerhalb seines Scopes durchführt, eine Freigabe haben. Das ist ja nicht bei dem Ding der Fall. Wenn ich das installiere, hat er ja erstmal Zugriff auf irgendwie alles. Also das heißt, ich muss eine dedizierte Maschine irgendwie dafür haben. Und was sollte ich noch beachten, wenn ich damit rumspielen und das mal ausprobieren
Grundsätzlich
will?
Nennen wir das immer, ich nenne das auf Deutsch immer den Käfig, im Englischen nennt man es den Harness. Das heißt, ich muss das Ding auf jeden Fall in den Käfig einsperren. Das kann sein, du nimmst ein altes Telefon, einen Mac Mini, mindestens eine Virtual Machine, wenn du verstanden hast, dass du Virtual Machines wirklich sauber genug voneinander trennen kannst. So, der Schritt 1. Schritt 2, dann solltest du als allererstes mal sowas wie ein Dummy aufsetzen. Das heißt, du arbeitest mit Daten, die du woanders noch hast. Also mir ist meine Spiegelung, sonst irgendwas. Sodass du, falls da irgendwas Dummes passiert, ja zum Beispiel deine E-Mails löscht oder deine Datenträgerbereinigung anstößt oder sonst irgendwas, du nicht dumm guckst, was da passiert. Genauso wie Log und Audit Data, Log Data sollten geschrieben werden, damit es nachvollziehbar ist. Und dann ist eben halt, du kannst natürlich auch in OpenClaw schon bis zu einem bestimmten Grad ein Access-Level konstruieren. Aber denk auch immer dran, es gibt auch noch die andere Seite. Das ist ja nun mal gesagt Prompt Injection. Das heißt, wenn dein OpenClaw-Bot irgendwas in der Welt da draußen sich zusammensucht, dann kann der natürlich auf malicious Sites auch landen, was auch immer. Das heißt, auch die Inside-Datenseite muss natürlich abgesichert sein. Deswegen, wie gesagt, Harness. Und dann kann man es mal ausprobieren und da muss man sich halt nach und nach hocharbeiten, was die Security-Features angeht, dann zu sagen, okay, ich lasse ihn da jetzt irgendwelche heiteren, lustigen Sachen machen. Aber würdest du jetzt zum Beispiel so einen Use-Case machen, dass du dein OpenClaw, keine Ahnung, für irgendwelche Rechercheaufgaben oder mal zum Rumspielen oder solche Geschichten einfach mal etablierst, dann ist das sicherlich relativ tiefenentspannt. Aber wie gesagt, denk dran, das Ding muss in einen harten Käfig eingesperrt werden. Und insbesondere, wenn eure Coding-Skills, Cybersecurity-Skills nicht so up-to-date sind, dann einfach ganz hart auf einer anderen Instanz. Und dann ist es ein cooles Ding, es auszuprobieren. Aber wie gesagt, worst case, es löscht dein Handy, was davor eh schon gelöscht war. Muss mal so ein bisschen in dieser Hinsicht sehen.
Okay, und dementsprechend halt dann auch dafür sorgen, dass, was weiß ich, dein altes Handy keinen Zugriff mehr auf deine Cloud-Dienste oder deine Cloud-Daten hat, weil eines der Menetekel von irgendeinem Anwender, das ich gelesen habe, war, der hatte es geschafft, er wollte auf seinem Mac seine Familienfotos neu sortieren. Das Ding hat gesagt, er sortiert sie, war dann fertig mit Sortieren und kam dann zerknirscht, in Anführungszeichen, wenn ein Agent zerknirscht sein kann, an und sagte so, oh, sorry, ich habe sie leider gelöscht, sie sind weg. Und
gut,
dann war
das,
zwischendurch noch
das
ein
ist
Backup
aber, glaube ich, ein wichtiger Punkt. Das hat überhaupt gar nichts mit OpenClaw zu tun. Das hat was grundsätzlich mit Agenten zu tun. Und ich kann mich da nicht oft genug wiederholen, weil ich diesen Use Case, glaube ich, gefühlt einmal am Tag auf LinkedIn sehe und zwischenzeitlich keinen Bock habe, das mehr zu kommentieren. Wer auf die unglaublich saudumme Idee kommt und dann auch noch sich hinstellt, dass er Ahnung von AI oder Agents hat, und irgendwie einen Use Case zu bauen, der Folgendes tut: Datenträger optimieren, Daten umbenennen oder löscht. Sorry, da fällt mir außer saudumm und 6 Sätzen echt nichts mehr ein. Genau dafür sind Agenten zu 100% nicht gemacht. Also noch dazu, dass das diverse AI-Influencer immer wieder als schönen Agent-Use-Case sehen. Dein Google Drive hier mit deinem Agenten aufrufen. Oder hey, wir sind als Firma zu groß gewachsen, jetzt haben wir Datenchaos. Jetzt lassen wir den Agenten mal unsere Datenstruktur umarbeiten, umbenamen und aufräumen. Also bitte weniger Drogen, weil die Dosierung stimmt nicht.
Ja, einen ähnlichen Eindruck hatte ich neulich als eine Diskussion einen... Was war das? Das war Replit, glaube ich, war das. Und da saß jemand und hat mit Replit gearbeitet und eine Anwendung entwickelt und dann hat die irgendwie Teile seiner Daten vernichtet.
Das ist nochmal, das ist ein Standard. Wir haben eine Schulung oder vielmehr einen Workshop, den ich sehr, sehr standardmäßig immer wieder gebe, einfach insbesondere für Firmen, die ältere Strukturen bauen, aber auch Upgrade für die Cybersecurity immer im Schulterschluss und beim CTO, wo wir genau über solche Fälle, was sind in anderen Agent-Projekten schiefgegangen, was ist passiert. Wir gucken uns also die gut dokumentierten Fälle an. Jetzt ratet mal, wo diese Aussage herkommt. Da sind doch schon, bevor das hier auf einer deutschen LinkedIn-Welle kommt, ist es Valley schon vor 8 Monaten auf die Idee gekommen und hat bitter geblutet. Also, ernsthaft, aber jetzt das immer noch als Use Case in Deutschland zu verkaufen, ist wirklich unter aller Sau. Sorry, dass ich mich so aufreg. Aber irgendwann werde ich das bei irgendeiner deutschen Firma, weil irgendein Hinz und Kunz auf die Idee kam, dass das ein guter Plan war, dann sind deine Daten weg. Herzlichen Glückwunsch. Dann hast du echt viel mehr Probleme, als dir lieb ist. Deswegen ist es aber auf der anderen Seite des Open Claw eigentlich so cool, weil lass den doch mal frei auf irgendeiner kleinen Instanz. Also wo wirklich nichts passieren kann. Lass die Agenten mal in ihrer Safe World los und guck, was sie tun. Dann hast du auch ein besseres Verständnis dafür, was Risikovektoren sind. Also kleinen Einblick in meine Welt. Open Claw ist durch die Decke gegangen, während gerade im Silicon Valley, also während ich gerade in San Francisco beim Kunden saß. Haben wir natürlich auch heiter diskutiert. Ist immer dann ganz gut, wenn man schon vorbereitet ist und schon mal sagt, also wir haben dann da hausintern schon mal was vorbereitet. Da hat jemand, nämlich bei unserem Team, hat da natürlich jemand im Hintergrund schon mal malicious Webseiten quasi aufgebaut und in einer geschlossenen Umgebung einfach mal gezeigt, wenn so ein Agent auf eine natürlich von uns vorgebaute malicious Seite drauf geht, wie der dann anfängt zu eskalieren, damit wir nochmal so ein bisschen für ein Beispiel für Workshops haben, an der Stelle, wie so eine Prompt Injection bzw. malicious Agent-Angriff auch ausschaut. Ich bin immer froh, wenn die Kollegen und Kolleginnen hier im Umfeld so gut vorbereitet sind und ich dann so pseudomäßig mit Nichtarbeit glänzen kann. Aber das sind genau solche Sachen, wo man halt einfach auch mal sagen kann, seid halt, nutzt es, testet aus, weil die Capabilities sind mega geil. Und einfach mal zu gucken, was da geht, wenn da nichts mehr drin hängt und du sie wirklich freilässt, um dann auch den Schritt zurückzusehen, okay, was heißt denn das eigentlich, wenn ich das wirklich richtig machen muss? Was für Schlussfolgerungen ziehe ich dann? Und dann sieht die Welt halt ganz anders aus, aber gleichzeitig habe ich halt nicht nur drüber theoretisiert und philosophiert, sondern wirklich hands-on im Zweifelsfall coole Sachen gebaut.
Ja, definitiv. Ja, ich meine, bei dem Softwareunternehmen, das mit Replit irgendwas gemacht hat, habe ich mich auch ernsthaft gefragt, warum zum Teufel kein Staging da ist. Wie kommt man darauf, Agenten auf eine Produktionsumgebung, egal.
Wir fragen uns das alle immer so ein bisschen, aber nachdem mir ein lieber Kollege heute, und das ist der 25. Februar, beim kurzen Coffee-Run erzählt hat, du kannst dir nicht vorstellen, dass schon wieder eine deutsche Firma mich in CC gesetzt hat, dass sie jetzt eine erneute E-Mail rumgeschickt haben, die ganzen Mitarbeiter, kein kleines Unternehmen, sollen doch gefälligst aufhören, irgendwelche Open-Claw-Instanzen zu installieren. Ich frage mich zwar dann auch, warum Security das nicht geblockt hat, aber naja, also das Thema scheint immer noch brandheiß zu sein.
Furchtbar. Naja, wenn wir schon beim Thema, lass sie mal loslaufen und schau dir mal an, was für Sicherheitsvektoren es da gibt, haben wir ja schon fast eine Überleitung zu Moltbook. Das fand ich ganz amüsant, als ich mal so die Medienberichterstattung mir angeguckt habe und dann gefühlt in den ersten Tagen im Minutentakt man darüber gesprochen hat, oh, die Agenten, die sprechen untereinander und jetzt haben sie gemerkt, dass wir Menschen mitlesen können und jetzt wollen sie eine eigene Sprache erfinden und die sind ja total selbstständig und blub und bla. Und ich saß so da und dachte, okay, irgendwas verstehe ich nicht. Ich meine, da hat jemand jetzt anscheinend etwas gebastelt, das so tut, als wäre es ein Social Network, hat da irgendwelche Agenten reingesetzt, hat den Systemprompt mitgegeben und hat gesagt, hier, tu so, als hättest du einen eigenen Willen und spiel da Social Network. Und dann hat er sich zurückgelehnt und geguckt, was passiert. Und ich dachte die ganze Zeit, warum sitzen jetzt alle da und tun so, als wäre das Magic? Und warum kommt mir das nicht Magic vor? Also fangen wir mal ganz am Anfang an. Was ist das eigentlich und was haben die da getan?
Also Moltbook war die Idee, und ist es auch quasi das, die Agenten eine eigene Plattform bekommen, auf der sie sich untereinander austauschen und quasi auch, das ist auch nichts Neues, es gibt diese Social Simulations für Agents und nur, dass es diesmal quasi in einem Art öffentlichen Reddit-Forum quasi passiert ist. Aber konntest du dich als Mensch, als Agent verkleidet einloggen? Da haben wir schon mal das erste Problem. Also es gibt keine Prüfung, dass Agenten wirklich Agenten sind. Und natürlich ist es auch so, dass diese Agenten dann natürlich auch hochgeprompt werden können. Da ist ja jetzt also nicht mein, keine Ahnung, mein E-Mail-Beantworter-Agent drin oder was auch immer. Nein, den habe ich übrigens nicht. Also wenn ihr so 3 Zeilen Antworten von mir als E-Mail bekommt, schreibe ich die brav selbst. Bin berüchtigt für meine sehr kurzen E-Mails. Aber das ist quasi an der Stelle diese Konstruktion, die da dahinter steckt. Und dann ist das Ganze eben natürlich auch über die System Prompts eskaliert, aber, und auch das ist sehr, sehr lustig, dass man nämlich quasi an der Stelle dieses, naja, Moment, die Bots entwickeln eigene Sprachen. Oh, jetzt haben wir AGI, also Freunde der Nacht, nach dieser Definition. So, danach haben wir das seit grob Pi mal Daumen 2017. Denn da gibt es im Rahmen der Facebook Artificial Intelligence Research, also der FAIR, gab es ein legendäres Facebook heute Meta-Experiment, wo die Alice und Bob miteinander eine Verhandlung führen und zu Effizienzgründen in eigene Sprache entwickeln. Also seit 2017 wissen wir also, dass sie eine eigene Sprache entwickeln. Wir wissen, wie das funktioniert. Das ist seitdem sehr, sehr gut konstant erforscht. Das ist dann per Versehen einmal noch Twitter passiert. Aber das ist also seit jetzt, sind wir dann fast bei den 10 Jahren, ist es ein bekanntes Verhalten, dass Bots, also Achtung, da reden wir von AI-Bots aus dem Jahr 2017, dass sie sich eben von der menschlichen Sprache wegbewegen, weil sie für die Intermaschinenkommunikation ineffizient ist. Wow, Freunde der Nacht, es wäre wieder mal ganz hilfreich, auch liebe Medienschaffenden, vielleicht einmal kurz Upskilling an AI, Data, Historie. Also noch nicht mal unbedingt an Verständnis, aber vielleicht noch mal so ein kleines Geschichtsbuch zur Bot-Geschichte aufschlagen. Just saying.
Ja, ich fand es jetzt auch nicht besonders überraschend, dass die Bots auf so eine Idee kommen, in Anführungszeichen, weil deswegen haben wir APIs, weil menschliche Sprache untereinander zur Kommunikation zwischen Maschinen nicht sehr effizient ist. Die Feststellung haben wir selbst schon getroffen. Aber sag mal, blöde Frage, warum eigentlich? Also warum hat da jemand Moltbook kreiert, wenn man der minutiösen Berichterstattung der Massenmedien folgte, klang es ja so, als wäre es ein soziologisches Experiment, als hätte man fremde Alienrassen in ein Glas gesetzt und zugeguckt, wie sie miteinander interagieren. Ist das ein Forschungsprojekt? Ist es ein Jux?
Ich weiß ja nicht. Also ich meine, Leute haben schlechte Hobbys. Ich habe auch schlechte Hobbys an einem Freitagabend. Und wenn du schon so einen viralen Agenten hast, den die Leute jetzt, also insbesondere 99% der Leute, die OpenClaw installiert haben, haben keinen blassen Schimmer von dem, was sie vorhin gesagt haben, mit Angriffsvektoren, Security-Features, sonst irgendwas. Und dann sitzt du da wahrscheinlich so Freitagabend auf deinem Sofa und denkst dir so, na, ganz geil. Normal wir jetzt damit. Ja, dann baust du halt im Zweifelsfall relativ quick and dirty ein Social Network für Agenten und guckst mal, ob du damit nicht auch viral gehst. Ich meine, offensichtlich gibt Viralität gute Jobs. Wer ist jetzt zu OpenAI gewechselt? Der gute Peter. Fair for him. Also, Build in Public, egal was, war schon immer eine solide Variante für geile Jobs. Das ist schon immer, wie man an gute Jobs im Valley gekommen ist. Build in Public.
Also im Prinzip nichts anderes als, wenn wir den Leuten raten, spiel möglichst viel mit KI rum, deine Skills und deine Jobchancen zu verbessern, nur halt auf einem anderen Level.
Ja, aber nochmal, ich meine, gehen wir mal 2 Schritte zurück. Wahrscheinlich hat der Typ von Moldburg auch zwischenzeitlich ein Angebot bekommen, vielleicht eher von Meta. vielleicht hat er das Angebot von Mark Zuckerberg angenommen. Aber was Peter Steinberger gezeigt hat, ist genau das. Build in Public. Diesmal ist es auch noch viral gegangen. Aber es gibt zig andere Fälle, wo Build in Public und wo jemand auch wirklich Bock drauf hatte, von Build in Public das als Joboffer zu sehen. Natürlich, wenn du zeigst, was du kannst, dein Produkt zeigt, was du kannst, da wären doch, ich meine, gut, die deutschen Firmen und die europäischen Firmen scheinen sich ja nicht in die Diskussion mit eingeklinkt zu haben. Natürlich rekrutierst du über sowas. Es ist eine ganz klassische Strategie, dass du einfach mal vielleicht durch diverse GitHub-Repos durchguckst und sagst, gibt es da jemanden, der schon was gebaut hat? Das ist vielleicht eine nerdy Recruiting-Situation, aber in einem Feld, wo echte Bauexpertise so selten ist und jemand so badass einfach auch mal voranspringt in Public, natürlich qualifizierst du dich damit automatisch für einen Job. Logisch. Build in Public ist notwendig.
Ah, verstehe. Also im Prinzip zusammengefasst haben die Agenten bei Moltbook nur ihre Systemanweisungen befolgt. Irgendjemand hat ein wahnwitziges Experiment gestartet und sich gedacht, doch, gucken wir doch mal, was passiert, wenn wir diese ganze Multi-Agenten-Systeme zusammenschmeißen.
Ja.
Das, was sie tun, in Anführungszeichen, und wie sie miteinander interagieren, machen wir sichtbar in einem Social Network und
ja.
Dann wird's witzig. Und der eine oder andere, der dann gedacht hat, oh geil, ich kann da hier noch ein bisschen Verwirrung stiften, hat sich dann wahrscheinlich ein KI-Agentenmäntelchen angezogen und noch so ein bisschen Absurditäten losgelassen auf die Menschheit und sich gefreut, wenn dann die Medien wieder draufspringen und sagen, oh, hier die Agenten, die greifen nach der Weltwerschaft, die Pinky und der Brain.
Genau, und Matt Schlicht, das ist derjenige, der Moltbook gebaut hat, der ist kein komplett Unbekannter. Der hat schon gerne mal auch zu Social Media Issues kommentiert und Anmerkungen gemacht, wie Tech und Social Media misused werden. Also deswegen nochmal, der hat das wahrscheinlich schon aus Spaß an der Freude und hat sich wahrscheinlich auch nicht gedacht, dass das Ding so dermaßen eskaliert
und durch die Decke geht,
genau.
Ja. Aber um jetzt mal als des Anwalts Teufels nochmal auf das Thema Gefahr zurückzukommen, kann so ein Ding irgendwann mal gefährlich werden? So ein Social Network mit irgendwelchen Agenten, die rauchgehen? Also meine persönliche Einschätzung in der ersten Sekunde, als ich das gelesen habe, habe ich gedacht, naja, das ist völlig ungefährlich. Irgendjemand zieht den Stecker bei den APIs. Keine Ahnung, aber wenn da halt irgendwelche Open-Source-LLMs im Hintergrund laufen, die dann denen zur Verfügung stehen, ist es vielleicht nicht so leicht, den Stecker zu ziehen. Keine Ahnung, also steckt da irgendeine Gefahr dahinter, wenn man sowas fabriziert mit Moltbook für die
Moltbook
Allgemeinheit?
Moltbook an sich erstmal nicht. Also für Moltbook existiert sicherlich keine Gefahr. Und sind die Agenten gerade noch auf der Lage, dass sie irgendwelche Daten löschen? Ja. Dass sie jetzt aber, dass mein Agent jetzt Daten bei dir löscht, ist schon mit sehr viel Aufwand zu verursachen. Dann muss, und da kommt jetzt Human Intent mit ins Spiel. Kann ich jetzt irgendwie was bauen, sodass du eventuell auf eine Malicious Agent Struktur zugreifst, dass ich deine Daten löschen kann und ist das ein riesen Cybersecurity-Risiko? Ja. Wir sind aber gerade schon noch in den Angriffsvektoren, wo der Mensch eine entscheidende Rolle spielt. Das ist also nicht die Maschine, die morgens aufwacht und sich denkt, heute ist ein guter Tag, ich übernehme mal die Welt und lösche alle, keine Ahnung, Boot-Datensätze. Da sind wir noch relativ weit von entfernt. Aber, und das ist halt so ein bisschen die Herausforderung, aktuell die Angriffssektoren und die Angriffsanzahl ist einfach durch die Decke gegangen. Es hat einen Grund, warum Anthropic mit Claude Security Preview auch was released hat, um Cybersecurity sicher zu machen, weil das in dem Bereich einfach nochmal eine ganz andere Hausnummer ist. Aber dass jetzt der Agent oder auch so eine Moltbook-Aktion für uns an sich gerade gefährlich ist, nein, da sind wir schon noch ein ganzes Stückchen von entfernt. Bestimmt noch das ein oder andere Jahr, vielleicht auch 5 oder 10 Jahre. Das Problem an der Stelle ist, und das darf man halt einfach nicht unterschätzen, und da passt so ein bisschen deine Kiste Dynamit halt schon dazu. Gerade stellen wir noch vielleicht keine Kiste Dynamit hin. Aber wir stellen sehr genaue Bedienungsanleitungen hin, die halt natürlich auch nicht nur von irgendwelchen, keine Ahnung, 15-jährigen Wipe-Codern und 40-jährigen CEOs, die versehentlich die IT-Security in der eigenen Firma anzünden, das ist nämlich die eigentliche große Gefahr, passiert, sondern dass natürlich da auch ganz klar malicious intent der Cybercriminals dahinter ist. Und da wird dann durch den Menschen etwas, was eigentlich, naja, das Küchenmesser wird halt auch erst durch den Angriff gefährlich. So muss man das aktuell definitiv sehen. Und dann bin ich natürlich schon damit beschäftigt, gucken auch, also wie gesagt, würde ich jetzt OpenClaw auch nur in irgendeiner Firma zulassen? Ja, bist du denn das Wahnsinns? Das Ding wird geblockt an allen Enden und jeder, also ich glaube, ich möchte nicht zu mir selbst ins Büro gerufen werden für, jetzt erklären Sie sich mal, Herr Fuchs, wie kamen Sie auf die Idee, dass das eine gute Idee ist?
Ich suchte einen Job, neuen Job.
Ja, genau. Deswegen wollten sie uns die Firma anzünden.
Genau.
Ja, das
nochmal
können
mit,
sie
mit
tun,
Feuerwerk
aber bitte von
gehen.
Außen. Genau.
Bitte mit Feuerwerk gehen. Ja, nee, aber ich sage jetzt mal, wenn ich, keine Ahnung, also jemand kann ja auf die Idee kommen und kann als Agent verkleidet bei Moldbook sagen, hier, nerv mal Online-Shop XY, löst da mal 6000 Bestellungen aus mit irgendwelchen Fake-Personendaten, was auch immer. Wir haben ja schon Probleme mit Ad-Fraud und ähnlichen Sachen, schon mit unseren normalen IT-Techniken und irgendwelche malicious Player, die da unterwegs sind. Plus, wir haben, weiß ich nicht, zurückliegende Angriffe auf IT-Infrastruktur von Atomkraftwerken, von in Anführungszeichen menschlichen Hackergruppen. Und wenn wir jetzt halt Wissen zur Verfügung stellen und dann Agenten mit deutlich größeren IT-Skills als der Normalanwender bei irgendwelchen extremistischen Gruppen eigentlich zur Verfügung hat, dann auf einmal denen als Werkzeug zur Verfügung stellen und die halt ein Multi-Agenten-System nutzen und sagen, hier, guck doch mal, ob du nicht irgendwelche Schwachstellen findest oder sonst irgendwas.
Ja. Kleine Seitennote an der Stelle. Der größte Cybersecurity-Hackathon fand gerade von wo statt und wurde von wem gesponsert?
Ich habe keine Ahnung. Ich habe gerade Anträge ausgefüllt.
Der größte Cybersecurity-Hackathon fand gerade in China statt und wurde von der chinesischen Regierung gesponsert. Und es gibt außer ein paar Leakages über die Ergebnisse keine Insights. Ich würde mal sagen, dass die Ergebnisse bestimmt demnächst irgendwann veröffentlicht werden, nachdem man die Sicherheitslücken tiefgründig analysiert hat.
Ja, die Frage ist ja auch, wie diese Ergebnisse veröffentlicht werden. Also durch
ja,
Ausführung.
Aber einfach, um das mal klarzumachen. Und ich möchte ja jetzt der chinesischen Regierung gar nichts Bösartiges unterstellen. Also gut, nach China wollte ich jetzt gerade nicht einfliegen. Nochmal, das Problem ist so groß, dass einer der größten Cybersecurity-Hackathons, die sonst in China auch sehr öffentlich stattgefunden haben, das muss man dazu wissen. Das war in den letzten Jahren etwas, das immer auch in der Öffentlichkeit Bild im Public gewesen ist. Das Jahr 2025, wo ist es, Ende 2025, Anfang 2026, jetzt nagelt mich nicht ganz fest. Die Berichterstattung ist sehr semi darüber gerade. Dark gegangen ist, dass was nach außen gedrungen ist, dass es vom Politbüro gesponsert worden ist, dass da wirklich the who is who aufgeschlagen ist. Und um halt eben sicherlich sowohl eigene Cybersecurity-Hardening zu betreiben, aber auch sicherlich großzügig zu denken. Also so groß ist das Thema im Zeitalter von AI, um das mal quasi in der Hinsicht aufzumachen, ohne da jetzt gleich irgendjemand malicious intent zu unterstellen.
Also,
es ist sicherlich auch ein Hardening der eigenen Infrastruktur gewesen.
Das Dark gehen zu lassen, das soll jetzt ja auch, das zu erwähnen, das soll jetzt ja auch kein China-Bashing sein, wenn ich dich richtig verstehe, sondern wenn sie es bisher offen gemacht haben, und jetzt Dark halten, zeigt das halt einfach, wie heikel das Thema ist. Weil wenn man dort Sicherheitslücken findet, die dann public gemacht werden, ist das ja eine Gefahr für alle, auch für China. Und das zu sagen, das machen wir jetzt nicht so arg öffentlich, ist ja auch ein bisschen Allgemeinverantwortung dann in Anführungszeichen. Wobei man natürlich, klar, die politische Ebene schwingt immer mit im Hintergrund. Man fragt sich, vielleicht wollen sie da selber noch Vorteile draus ziehen. Ja, mag sein, aber da muss man jetzt nicht in China-Bashing ausbrechen. Deswegen, es ist tatsächlich nachvollziehbar, die Ergebnisse dann nicht einfach so in die Welt hinauszuschreien.
Und das ist ja übrigens, wer das mal nachgoogeln will über die letzten Jahre, das ist der sogenannte Tianfun Hacking Cup. Das ist ein sehr, sehr bekannter Tianfu Cup. Heieiei, ich muss dann mit dem chinesischen Freund mal Einsprache halten, wie ich das richtig ausspreche. Aber es ist wirklich ein ganz klassischer Cybersecurity Hackathon. Es ist eine ganz harte Competition, die da gefahren wird. Und wie gesagt, im Gegensatz zu früher, den gab es eine Zeit lang nicht, aber da wurde es definitiv immer in Public gebaut. Ist es jetzt eben halt in Dark gewesen. Das ist halt auch so ein Hinweis, wo man sagt, okay, wo sich die ganze Bedrohungslage auch zum bestimmten Ding hin entwickelt.
Ja, das mit dem chinesischen Aussprechen ist gar nicht so einfach. Man ist da doch
nein,
relativ.
Das kommt dann, aber wie gesagt, also liebe Community, weist mich gerne darauf hin, wie man es richtig ausspricht. Aber wir leben jetzt mal mit meiner total deutschen Pronunciation, dass der Tianfu Cup.
Ich stand heute vor einer Malatang-Kette, einer chinesischen, die in Karlsruhe für mich neu aufgemacht hat. Also ich weiß nicht, wann die aufgemacht haben. Ich glaube, im Herbst irgendwann. Ich habe da noch gerätselt, wie man das ausspricht. Yang Fu, keine Ahnung. Ich weiß es nicht.
Egal,
man ist einfach
also auf jeden Fall, wer
völlig
da
unfähig als
Westler,
was das angeht.
Genau, kann da ein bisschen nachgucken.
Mir fällt nicht mehr viel zum Thema Moldbook und Cloudboot. Ich krieg's nicht mehr hin, es ist durch.
Moldbook und OpenClaw.
Und OpenClaw. Dankeschön. Mir fällt nichts mehr ein dazu, was wir jetzt noch besprechen müssten, was man wissen müsste als KI-Anwender. Fängt dir noch irgendwas ein? Haben wir irgendwas ignoriert, vergessen?
Ich denke, wie gesagt, Shoutout nochmal ans Pimono. Das ist, wie gesagt, das Grundlagenrepo, was ich an der Stelle nur, wer ein bisschen mehr technikaffin ist, das ist Mario Zechner. Shoutout darüber. Den findet ihr unter Bad Logic auf GitHub und da findet ihr auch das Pimono-Repo. Shoutout darüber. Könnt ihr euch auf jeden Fall mal angucken. Das ist OpenClaw, ein bisschen auch die Grundlage und es dann wirklich ein AI-Agent-Toolkit, was ich schwer ins Herz legen kann, mit ein bisschen mehr Security-Features innen drin, aber da schaut dort an diese Richtung. Ganz cute und genau, wenn ihr euch also ein bisschen mehr Aufwand betreiben wollt und mit ein bisschen mehr, nennen wir es mal, Sicherheitsfeatures fahren wollt.
Ja, dann bin ich schon fast am Ende unserer Episode. Da ich am Anfang schon mal ein bisschen Eigenwerbung betrieben habe zu meinem neuen Projekt The Bybeat, das übrigens auch einen Podcast bekommen wird, sei auch jetzt an dieser Stelle darauf hingewiesen, dass ihr unter meiner Verlagsseite efuchs.net auch Kontakt aufnehmen könnt, wenn ihr Interesse daran habt, eine Host-Spoken-Ad für Layer 8.9, eine Episode zu sponsoren, den ganzen Podcast mal eine Weile lang Format zu sponsoren. Haut mich an, die Möglichkeit gibt es ab sofort. Nähere Informationen dazu dann auf Anfrage. Ja, liebe Barbara, herzlichen Dank.
Sehr gerne.
Wir freuen uns, wenn ihr im nächsten Freitag wieder einschaltet.
Und dann haben wir hoffentlich keine Wi-Fi-Stimmendramen oder Gründungsdramen mehr. Und dann hören wir uns wieder wöchentlich jeden Freitag.
Bis dahin, macht's gut.
Bis dahin. Tschüss. Ciao.